Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Spielereien aus dem sonnigen Kalifornien wieder zurück, das bin ich, der liebe Justin, und aus dem regnerischen Düsseldorf, das ist der...
Fabian Ratzak, servus! Genau, wir haben uns heute mal was Lustiges überlegt oder was Spannendes. Denn der Justin war ja auf der NAMM und da wollte er immer so ein bisschen erzählen. Und dann wollen wir ihn mal ein bisschen ausquetschen, was er da alles so Schönes erlebt hat.
Genau, ich bin vorbereitet für das Quiz.
Das NAMM-Quiz.
Das NAMM-Quiz, was jetzt kommt. Nein, ich war das erste Mal in NAMM. Ich habe mir da ein kleines Träumchen wahr gemacht. Wollte da schon immer mal hin und habe jetzt gesagt, komm, über Ibanez komme ich rein. Ich nehme das Geld in die Hand und fliege einmal rüber. Nach Los Angeles, nach Anaheim und
das war auch dein erstes Mal, ne? Zeit. Erstes Mal in den Staaten, richtig?
Ja, nicht ganz. Ah. Ich war mit 10 schon mal in New York, aber
als Kevin oder was?
Genau, da war ich allein und nee, jetzt war ich mehr allein in L.A., aber damals mit 10, das war halt zu meinem Geburtstag mit meinen Eltern und so.
Ja, okay.
Und ja, war schon krass.
Wie lange wart ihr denn da, ganz kurz?
Jetzt auf deinem M, meinst du?
Nee, mit deinen Eltern. Wie lange du da warst. Weißt du nicht mehr?
Das weiß ich, Digi, das ist 20 Jahre her. Eine Woche oder so, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Da habe ich mich jetzt leider nicht für
vorbereitet. An welchem Datum war das?
Okay, das war um den 22. April rum, das kann ich dir sagen.
So. Ja, siehst du?
So, kaum geht's um NAMM, kommt der liebe irgendwie auch schon.
Da kommt der
irgendwie,
der Sweet.
Denn der war dieses Jahr nicht mit dabei. Aber es waren ganz viele andere große Persönlichkeiten, ja, geile Gitarristen da.
Ja, aber lass uns bevor du...
Genau, da werden wir gleich noch drauf kommen.
Genau, wie war das denn? Du hast das geplant quasi und dann...
Ja, ich habe schon letztes Jahr habe ich das geplant, weil ich intern eine Information bekommen habe, mir eine Quelle zugeflüstert hat. Justin, wenn du NAMM nochmal richtig miterleben willst, dann machst dieses Jahr, eventuell geht's ab nächstem Jahr den Bach runter mit Musikmesse 2.0. Da hat sich aber ein bisschen was geändert. Viele Firmen waren dann doch sehr angetan davon, wie die NAMM dieses Jahr lief und werden auch sich bemühen, nächstes Jahr wieder hinzukommen. Und ich habe mir da gedacht, von dieser Info, hey komm, fuck it, ich nehme es jetzt mal mit. So, ich will das jetzt mal mitnehmen, ich will das jetzt mal erleben, wie das so ist. Und ja, lässt sich im Prinzip dann auch zusammenfassen in Musikmesse in groß, aber da werden wir gleich noch zu kommen. Mhm. Und hab dann im Winter mich dazu entschlossen, hey, komm, ich flieg jetzt mal rüber. Und das vor dem Flug war dann ganz
Vorbereitung,
viel.
Vorbereitung, ne?
Die Vorbereitung, weil ich habe ein bisschen vergessen, ich war das letzte Mal in Amerika 2000, da ist so ein gewisses Ding noch nicht passiert, weswegen das Hinfliegen nach Amerika, glaube ich, damals noch deutlich einfacher war. Mittlerweile ist das Fliegen nach Amerika gar nicht mal so ohne, seit so einer Geschichte, die 2001 passiert ist. Und da muss man dann doch einiges für vorbereiten. Und so wie wir den lieben Justin kennen, vorbereitet ist er nur in seinem Übungsplan, aber nicht im Leben. Und das war alles so knapp. Also ich habe echt am Tag vorm Flug gebetet, dass das alles funktioniert. Und ich dachte mir, scheiße, ich werde eventuell morgen nicht fliegen können.
Naja, musst du viel Papierkram, ne?
Ja, ich meine, lässt sich heutzutage auch alles zum Glück digital machen, etc. Aber es gibt da so ein Ausweisdokument, was mir 2 Wochen vorher aufgefallen ist, dass ich das nicht mehr besitze, was man aber braucht, um zu fliegen, nämlich den sogenannten Reisepass.
Ja, und dann normalerweise dauert das ja 4 bis 5 Wochen, bis du den kriegst, ne?
Ja, also es gibt den Expresspass, den musste ich dann auch bezahlen.
Ach du Scheiße.
So. Und ich habe mir den 2 Wochen vorher bestellt, da hieß es, jo, der ist nächste Woche bei Ihnen da. Mhm. Dachte ich mir, alles cool. Dann habe ich eine Woche Zeit, um alles andere mich zu kümmern. Nur war an dem Mittwoch die Woche danach dieses Schnee- und Eiskaos hier in Deutschland. Ja. Wodurch 3 Tage lang im Bürgerbüro Bad Schwalbach kein Arsch war.
Schön.
So, keine Socke war. Das heißt, beziehungsweise freitags war schon niemand da, aber ich musste freitags zu Ibanez fahren, weil ich bei denen auf der Hausmesse gespielt habe.
Ach, cool.
Und da freitags schon hin musste. Das heißt, es war generell ein sehr stressiges, volles Wochenende und Woche vorher war der Christian bei mir. Wir haben Videos gedreht, dann war auf der Hausmesse von Ibanez spielen. Montags bin ich nochmal nach Hause gekommen, dienstags bin ich geflogen und montags habe ich meinen Reisepass bekommen. So einen Tag vor dem Flug.
Wow. Wow, ja. Konntest du überhaupt schlafen in der Nacht vorher?
Das war echt der Horror. Ich habe dann auch wirklich mir überlegt, okay, hey, sobald das Bürgerbüro auffahrt, rufe ich da an und sage, kann ich jetzt schon kommen? Ich brauche diesen Reisepass, weil du brauchst den Pass, um das sogenannte ESTA zu beantragen. ESTA ist quasi deine Erlaubnis, nach Amerika reingehen zu dürfen. So. Und ich habe da Stories gehört, also ich habe Freunde gefragt, hey, mit dem ESTA, wie sieht das aus? Kennt ihr da, habt ihr da Erfahrung? Manch einer hat gesagt, ach Justin, das ESTA, das beantragst du und nach 15 Minuten hast du es. Ein anderer hat gesagt, ja, ich habe das ESTA letztens beantragt und das hat 72 Stunden gedauert, wow, bis ich das bekommen habe.
Okay.
So, das heißt, es war so voll in der Schwebe, kriege ich das jetzt, kriege ich das nicht? Da habe ich dann echt mal gebetet und habe dann Reisepass abgeholt, ESTA beantragt online, das geht zum Glück alles. Hab gehofft, boah, was ist, wenn da jetzt noch keine Wache ist drüben in Amerika? Wir haben ja jetzt früh hier, das heißt, dort ist noch Nacht. Und das dauert jetzt. Und was ist, wenn ich morgen da stehe und dann zwar nach München fliegen kann, wo dann mein Weiterflug geht, aber dann halt nicht mehr nach L.A. fliegen kann. Aber eine Stunde später hatte ich das. Boah, na, Alter, ich sag dir. War zwar noch nicht Ende des Chaos, wie man es so kennt, aber war schon erstmal ein großer Stein vom Herzen gefallen, weil ich wusste, okay, ich offiziell darf ich jetzt über den Ozean fliegen und in die Staaten einreisen.
Aber du bist von München ausgeflogen oder wie? Oder bist
ja, du München? Warum auch immer, war wohl über den Frankfurt Anbieter, den ich hatte, war wohl es günstiger, zuerst von Frankfurt nach München zu fliegen und dann von München nach L.A. Okay. War wohl günstiger. Ich sag mal so, das war ganz lustig an dem Dienstag, weil am Dienstag sind sehr, sehr viele Menschen aus Deutschland, aus der Gitarrenwelt Deutschland nach L.A. geflogen. So. Weil zeitgleich von dem Münchner Flug ist auch ein Frankfurter Flug gegangen. Und in diesem Frankfurter Flug, da haben wir die Späße drum gemacht, wenn der abstürzen sollte, ist komplett YouTube, Gitarre, YouTube Deutschland am Arsch.
Ah.
Weil da war drin, in diesem Flugzeug von Frankfurt aus, war drin Thomas Blug, so Andy Guitar Geek, der Daniel von Ibanez, Kalen von Six String TV. Wer war noch drin? War noch mehr drin? Von verschiedenen Firmen, Thomann und so, die ganzen Leute waren dabei. Also einiges an Leuten, die eine große Relevanz haben für YouTube Deutschland, für die Gitarrenwelt hier. Gerade Thomas.
Ja, klar.
So. Thomas wär abgestürzt und hätte sich mit seinem MX oder wie das heißt, gerettet. Oder aufgrund dessen wäre das Flugzeug abgestürzt. Er hätte ihn angeschaltet und auf einmal... Ja,
genau.
Weil ich glaube, er hat nämlich einen Prototypen da gehabt von, wie heißt das nochmal, MPX?
MX,
heißt das
MX? Ja,
MX. MX, genau. Sein berühmtes
Steckenpferd,
der dann bald kommt.
Ja.
Und bei mir im Flieger waren die Leute von Engel. Das war ganz cool. Ich habe auch zufällig neben einem gesessen, habe ich mal meinen Erstkontakt mit Engel gehabt und hatte eine schöne Zeit mit dem.
Cool.
War ein cooler Typ, der direkt beim Flug, als er gestartet ist, dann erstmal zu Stewardess gesagt hat, 2 Whisky Cola bitte.
Ah. Und dann, aber wie lange ist nochmal der Flug? Wie lange fliegt man denn nochmal? 12?
Oh, wir sind insgesamt ja 12 Stunden ungefähr geflogen, 12 Stunden.
Wie ist das, 12 Stunden zu fliegen? Ist das nicht Hölle?
Ja, ist ganz okay so.
Ich glaube, die ersten 5 Stunden sind wahrscheinlich mies, ne?
Oh, ich komme gleich
noch dazu, wie der Flug war. Okay.
Bei mir im Flieger, genau, neben den Engeljungs war dann auch noch mit dabei der Raphael, der auch schon mehrmals Gast hier im Podcast war. Das war eine sehr nerdige 12 Stunden, muss man dazu sagen. Also mir wurde unterhalten. Andreas Kloppmann war auch bei mir im Flug.
Ah, okay.
Der Herr hat mich nicht erkannt. Ich habe ihm Hallo gesagt und musste ihm dann nochmal erklären, wer ich bin.
Ernsthaft?
Dann hat er gemeint, ach ja, mit dem Bildschirm, da sieht man das nicht immer so gut, mit dem kleinen Bildschirm und so. Und ich dachte, Andreas, wir haben uns auch schon mal in live gesehen. Das ist doch nicht das erste Mal, dass wir uns jetzt sehen.
War bestimmt müde.
Ja, da war bestimmt müde. Und er war aber sicher gerade auch im Unterhalten und so. Na gut. Aber die Reise zum Flug war auch nochmal sehr spannend.
Okay.
Ich habe es ja jetzt nicht so weit zum Frankfurter Flughafen. Es sind, lass es 35 Minuten Fahrt sein, sowas in dem Dreh rum. Und meine Mutter hat mich morgens gefahren, früh morgens, sehr früh, um 5 Uhr sind wir hier losgefahren. Und ich meine noch zu meiner Mutter, hey Mutter, lass mich nochmal gucken, ob ich wirklich alles dabei habe bei der Fahrt. So, fahr mal hier bitte auf den nächsten Parkplatz, lass mich mal gucken. Sie fährt auf den nächsten Parkplatz und ich sehe schon auf dem Parkplatz eine riesige Eisfläche. Und sie bremst nicht, sie fährt immer weiter auf das Eis drauf.
Ach du Scheiße.
So, natürlich macht es dann irgendwann und die Reifen drehen durch und wir sterben stecken geblieben. So.
Du Scheiße. Ah.
Da dachte ich mir erstmal, okay, jetzt ganz ruhig bleiben. Meine Mutter hat schon voll Panik bekommen. Oh, dann dachte ich auch, meine Mutter, jetzt ruhig bleiben. Ich mach die Tür auf, trete mit dem ersten Fuß raus, mega Glatteis. Also wirklich das krasseste Glatteis überhaupt. Direkt ultra rutschig, fast auf die Fresse gelegt. Geil. Das Gute war, das war so leicht schräg. Und ich habe ihr gesagt, hey, hör auf zu bremsen, fahr nicht, roll rückwärts runter, hier ist eine kleine Grasfläche, da hast du dann wieder Grip. Oh, und da haben wir zum Glück wieder Grip bekommen und konnten dann einmal kurz drehen und wieder weg vom Parkplatz. Aber da ging mir dann auch erstmal wieder der Arsch auf Grundeis im wahrsten Sinne des Wortes. Das war wirklich so scheiße. Ich sehe es schon kommen, wir müssen ADAC rufen, irgendjemand anrufen, der mich jetzt noch fährt. Der ganze Stress, boah, was ein Glück, ging das noch gut.
Hast du denn alles eingepackt? Ja. Weil du hast ja danach geguckt, oder?
Ja, natürlich. Ja, Mama, ich hatte alles mit dabei. So. Und dann der Flug, war halt so, die Technik war so 2007 rum, die im Flug drin war, die Bordtechnik. Das heißt, im Flug hast du natürlich auch diesen Bildschirm, wo auch ganz viele Filme drin sind, auch sehr aktuelle Filme, also da kann man schon noch ein Programm, kann man nicht meckern, aber das war halt so ein Bildschirm, wo du ganz fest draufdrücken musst, damit sich überhaupt was tut. Und dann hast du einmal zu fest gedrückt und bist im ganz falschen Menü und dann fliegst du wieder raus und dann... Oh. Und das Geilste sind echt die Kopfhörer. Die Kopfhörer sind so Kopfhörer, die wir 1997 in unseren Walkmans hatten, weißt du? Mit einem Stereo-Output, der nie funktioniert hat, wo du den immer in einem gewissen Winkel drücken musstest, damit du überhaupt Stereo-Sound hattest und nicht nur auf einem Kopfhörer den Ton hattest. Und das ist natürlich, so Filme zu gucken, ist natürlich super angenehm, weißt du, auf dem ultrakleinen Bildschirm die ganze Zeit den Hand so gegen den Kopfhörer halten, damit der Stereo-Sound rauskommt und dann hast du neben dann noch so die ganze Zeit dieses vom Flugzeug. aber tatsächlich... Ach, dadurch, dass so viele Leute da waren, die man dann doch irgendwie kannte und irgendwie, man hat sich beschäftigt, man hat geredet. Ich habe viel mit dem Raphael dann gequatscht, bin oft zu dem hingelaufen, weil der hatte so einen coolen Platz direkt am Ende vom Gang, wo dann ein bisschen Beinfreiheit nach vorne hatte, haben uns dann da hingesetzt und haben ein bisschen gelabert.
War sehr voll, war ausgebucht, schön. Maschine?
Nein, das war echt angenehm. Das war auch
ich glaube, das machen die auch extra nicht, ne, dass sie das ausbuchen lassen. Bei so einem langen Flug kann ich mir vorstellen.
Ja, also ich glaube, da habe ich schon schlimmere Flüge gehabt, aber das war echt angenehm, da waren viel Platz. So.
Und Turbulenzen? Gab es Turbulenzen?
Turbulenzen gab es bei dem Flug nach München. Das war eine kleine Achterbahnfahrt. Ich habe innerlich im Flugzeug gehockt und dachte mir, geil, weil das schon Spaß gemacht hat, muss
ich
sagen.
Ich find, also,
wenn
so ein
Flugzeug abstürzt, dann glaube ich, sitze ich da grinsend, weil es dann irgendwie eine Achterbahn sich anfühlt und irgendwie noch Spaß macht. Aber der Typ neben mir hat gepennt und geschnarcht und ich dachte mir, okay, der ist es wahrscheinlich gewohnt. Ja,
vermutlich.
Aber ja, das war letzten Endes der Flug. Wir sind dienstags mittags losgeflogen, kamen mittwochs mittags an. Und dann, bevor es
wie war das vom Anaheim, ganz kurz noch vom Zeitunterschied für dich?
Jetlag dann? Dort hatte ich gar keinen.
Ah, okay.
Also das war gar kein Problem. So, die 9 Stunden, 8 Stunden Unterschied sind es, glaube ich. Hatte ich echt kein Problem gehabt.
Okay.
Zurück ist schwieriger, aber ich höre auch von vielen Leuten, die viel international reisen.
Ja gut, wenn du da hinfliegst, hast du auch ein bisschen aufgeregt, du freust dich. Ist nochmal eine andere Geschichte auch. Ne?
Das kann sein, ja. Ich höre von vielen Leuten, dass das in die entgegengesetzte Richtung immer schwieriger ist. Mit dem Jetlag. Aber hin war absolut kein Problem. So, und dann kamen wir mittwochs an und Kalen, der Gute von Six String TV, hat mich angesprochen, gemeint, hey Justin, wir haben ja jetzt einen Tag frei, so, hast du Bock, spontan mit nach Las Vegas zu kommen?
Geil.
Ja. Daher, wenn ich jetzt mal hier bin, klar, warum nicht? Ich habe im Hotel Bescheid gesagt, dass ich erst einen Tag später einchecken werde und bin dann mit denen nach Las Vegas gefahren, mit ihm.
Nice.
Und noch eine andere Person. Und das war ganz cool. Also da konnte ich auch dann im Auto gut pennen, weil das sind dann halt auch schon nochmal direkt 4,5-5 Stunden Fahrt bis nach Las Vegas.
Glaube ich.
Das ist halt dann doch von den Dimensionen, ist das für uns ein langer Trip, weißt du, wo du danach eine Woche im Urlaub bist oder so. Für die ist das halt so ein Tagesausflug. Ja. So. Nee, aber ich meine, die Strecke nach Vegas ist halt, du gehst auf den Freeway und dann geradeaus. Mhm. Wirklich 5 Stunden lang geradeaus. Das ist
natürlich auch keine Landschaft wahrscheinlich, ne?
Ja, ich hab halt gepennt, deswegen habe ich nicht so viel von gesehen, aber es soll halt sehr viel Wüste sein. Mhm. Aber man muss sagen, die Landschaft um L.A., das war schon auch geil. Das war halt schon die Berge, die da direkt drumherum sind und ein bisschen diese Mischung aus, auf den Bergen liegt Schnee und Natur und dann aber direkt daneben die Wüste und so. Das ist schon, sah vom Flieger schon sehr beeindruckend aus. Schon sehr, sehr interessant. Ja, da waren wir in Las Vegas einen Tag. Das war ganz cool. Nicht so cool war das Motel, was wir hatten, weil der liebe Kalen sich gedacht hat, komm, ich nehme das Günstigste vom Günstigsten und das solltest du in Amerika nicht tun, weil das Motel hatte absolute Breaking Bad Vibe.
Lagen da noch ein paar Spritzen rum oder?
Nee, das nicht, aber du hast halt die Blutflecken an den Wänden gehabt, du hast die Bettlaken, die total verdreckt waren, also die Matratzen vor allem, die sehr verdreckt waren und halt die Crackheads und Prostituierten um dich herum nachts. So. Also das war schon. Und das Ding ist, dass ich mir dann gedacht habe, okay, jetzt aber nicht, wenigstens jetzt nicht auffallen, nicht so sehr den Touristen raushängen lassen. Und Kalen ist rumgelaufen mit der Kamera und seinem Koffer und hat voll, ja, wir kommen aus Deutschland, wir sind Touristen, raubt uns aus. Ja. Nee, ist zum Glück auch nichts passiert. So, die eine Nacht, wo wir da gepennt haben, aber ich war sehr froh, als ich da raus war aus diesem Hotel.
Das kann ich mir vorstellen. Gab es denn da noch Frühstück oder wollte man da nicht frühstücken?
Nein, da gibt's an diesem Hotel gibt es auch kein Frühstück. Ja, nee. Okay. Das kannst du halt echt nicht vergleichen mit ein billiges Hotel hier in Deutschland.
Ja, da wo wir zum Beispiel waren, bei der Summit, ne?
Das war ja, genau, zum Beispiel sowas. Ja, das ist ja ein billiges Hotel hier in Deutschland. Mhm. Das ist ein Riesenweltenunterschied. Ja, okay. Also das ist nochmal wirklich dreckig und verranzt und versifft und du hast komische Menschen in der Gegend. Genau, wir hatten das Las Vegas State Police Department direkt gegenüber von uns. Also Gefängnis war direkt gegenüber von uns. Das war ganz interessant auch. Ja, und halt die Leute, die da rumlaufen. Das ist schon alles sehr, sehr... Ich glaube, nicht so zu vergleichen wie hier in Deutschland, wie in Mannheim oder so. und dann Las Vegas, ich meine, tagsüber, also wenn mal jemand nach Las Vegas sollte, tagsüber. Das
ist wahrscheinlich unspektakulär tagsüber, ne?
Tagsüber ist das auch sehr dreckig, weil dann hast du viele Ecken, die man halt nachts nicht sieht, so. Und Las Vegas ist echt eine Stadt, die von der Nacht lebt. Und abends, wir sind da relativ lang geblieben, also wir waren mittags, wir haben dann gefrühstückt bei Danny's, haben uns da die fetten Pfannkuchen und Speck und Würstchen.
Ja, die haben ja immer kleine Portionen dann auch da, ne?
Genau. Amerika ist bekannt dafür, kleine Portionen zu haben.
Korrekt. Sehr kleine Portionen.
Korrekt. Da bist du bestens informiert, ja. Das hat mein Bauch auch gemerkt. Nee, und dann sind wir in diesen, ich weiß nicht, ob du das kennst, das bestimmt auf YouTube schon mal gesehen, der Porn Shop.
Ja, na klar, Porn. Ja, ja,
schon. Genau. Klar. Also nicht Porn.
Nein, nein.
Ich war ein bisschen enttäuscht, als ich das. Was? Wo sind jetzt hier die Pornos? Ja. Nein, also nicht Porn Shop, sondern Porn Shop, P-A-W-N. Und da gibt's ja diesen einen berühmten Shop, wo man auf YouTube auch immer mal so Videoclip von einem sieht. Das ist ein Typ mit Glatze, der dann zum Beispiel, was weiß ich, die Gitarre von Eric Clapton dort annimmt und kauft und so Geschichten. Da sind wir dann gewesen, aber das ist halt ein reiner Merchandise-Laden. Das ist halt schon krass. Du gehst da rein und das ist halt voller Touris und überall hängt Merchandise-Artikel, die du kaufen kannst. Und ich glaube, für die 10, wenn die da drehen, für diese TV-Doku, dann wird da einmal leergeräumt und wird das anders hergestellt, also eingerichtet und so, dass das so ein bisschen aussieht,
wie alles gefaked,
was du am Fernsehen kennt. Ja, ist halt, ja genau, wenn du halt einfach so da bist, ist halt viel Tourismus. Ah, und auch viel kleiner. Und das ist so eine Erfahrung, die ich eh hatte. Vieles war dann doch kleiner, als man sich, glaube ich, in Film und Fernsehen vorgestellt hatte. Auch in Los Angeles. So alles so ein bisschen doch.
Da kommt so wieder das Kindliche raus, ne? Gerade als Kind empfindet man das ja auch oft so.
Ja, genau. Ne? Genau. Da siehst du im Fernsehen, in den Filmen, die riesige Las Vegas. Und da bist du, also über den Las Vegas Strip bist du in anderthalb Stunden gut durchgelaufen, so, wenn du schlenderst. So.
Okay. Okay.
Also wir sind dann in Las Vegas, wir sind dann zu dieser Sphere gefahren. Das war ganz geil. Das ist diese neue runde Kuppel, die sie da hingebaut haben, die außen so diese LED-Shows
haben.
Wo U2 ja damals das erste Konzert drin hatte. Wir haben dann mal geguckt, wie viel die Tickets da kosten.
Und?
Was würdest du schätzen, wie viel da so das günstigste und das teuerste kosten wird?
Das günstigste würde ich sagen $100. Das teuerste wahrscheinlich, keine Ahnung, 600, 700.
Also das günstigste war so um die 400, 500, wow, wenn ich mich richtig erinnere. Krass ist aber das teuerste, das waren 70.000 Dollar.
70.000? Alter!
Ja. 50 bis 70.000
Dollar. Ja, das ist ja was für den Normalbürger.
Da dachte ich mir auch, also wenn ich für 70.000 Dollar mir ein U2-Konzert hole, dann will ich aber das Bono und Lapdance auf meinem Schoß machen dafür. Oder dass ich danach noch mit denen irgendwie Bier trinken kann oder so. Nee, also wir waren da nicht drin, wir haben das von außen gesehen. Von außen sah das auch echt cool aus, mhm, mit diesen ganzen LEDs, die da drauf sind und diese Videos, die dann da draußen auf dieser Kuppel erscheinen und so. Das ist schon ganz cool. Da haben wir, oh, warte mal. Ah, so. Oh, ich muss mal kurz irgendwie von der Tastatur wegbringen, aber alles gut, Aufnahme läuft noch. Und dann sind wir von dort aus quasi losgelaufen, haben da geparkt und sind dann halt Richtung Strip gelaufen und haben dann halt die ganzen berühmten Casinos gesehen. Sind halt mal am Hilton Hotel entlang gelaufen, sind am Trump Tower gewesen, der auch pur aus Gold und für sein Reichtum dasteht, aber irgendwie sehr nach Armut schreit. Mhm. Dieses Caesars Palace und die ganzen Casinos haben wir halt von außen gesehen. Wir sind in ein Casino reingegangen, aber nur weil es da ein Hooters gab und wir gesagt haben,
da müssen wir wollen rein. Mal
zu Hooters gehen. Hier gibt's so nette Chicken Wings. Das ist genau der Grund, warum man zu Hooters
absolut
geht, wegen den Chicken Wings. Chicken Wings. Und da sind wir halt eigentlich dann einfach nur entlang gelaufen und war ein bisschen geschlendert und so, und das war schon ganz cool.
Cool.
So mein kleiner
Aber das war ja bestimmt auch ganz gut nach dem Flug, ne, so ein bisschen Entspannung noch.
Ja, auf alle Fälle. So, und dann, ja genau, sind wir halt quasi dann wieder zurück zum Auto gelaufen und sind dann halt einfach dann wieder Richtung L.A. gefahren. So, und jetzt geht die Reise in L.A. los. Wir wollen ja mal über den M reden und nicht über den ganzen Schmuddelkram, den der Justin und der Kalen hier erlebt hat. Okay. By the way, wer sich dafür mehr interessiert, für so die Insights, ich kam leider nicht so viel zum Filmen, weil ich das halt alles sehr neu war. Aber der Kalen, der ja schon das zweite Mal in der NAMM war, der hat eine coole Doku gemacht. Der hat einen Zweitkanal namens Six String TV 2. Wow, wie ihr originell. Und da hat er einen Vlog gemacht, wo er jeden Tag mal berichtet. Und das, wenn man mal ein bisschen die Insights sehen möchte, das kann ich nur raten, sich das mal anzugucken, wenn man das auch visuell haben möchte.
Nice.
So. Jetzt sind wir dann in L.A. angekommen. Ich war in meinem Hotel, die sind zu ihrem Hotel gefahren und dann war am nächsten Tag auch schon NAMM. Das war dann der erste NAMM-Tag. Ging von Donnerstag bis Sonntag. Und ja.
Das dann ging's los.
Dann ging's los, genau. Dann gingen die Fußschmerzen los. Dann die schmerzhafte Reise los.
Hast du wenigstens gute Schuhe vorher geholt?
Ich habe mir gute Schuhe vorgeholt, okay, aber es hat irgendwie gefühlt nichts gebracht. Mm. Also ich habe die auch eingelaufen und so, aber das, wenn du halt an die 20.000 Schritte am Tag läufst. Und sonst halt, ganz ehrlich, mir ist aufgefallen, ich laufe halt sonst, also ich muss echt mehr laufen, weil in meinem Alltag stehe ich im Bett auf, gehe in mein Arbeitszimmer, und geh dann wieder ins Bett abends.
Das ist zu wenig.
So. Das sind die Schritte, die ich am Tag mache, gefühlt. Also das ist echt furchtbar.
Gerade wir, weil wir auch viel sitzen und so. Ne, das
wir sitzen halt die ganze Zeit und alles. Und unsere Füße sind echt nichts gewohnt. Ich meine, du läufst ja wenigstens immer in dein Studio.
Ja, auch nicht immer jeden Tag, aber ich versuche es wieder ein bisschen mehr zu machen. Und ich merke das auch. Ich habe das jetzt schon ein paar Wochen nicht mehr gemacht. Du merkst das. Ne? Kriegst direkt wieder Rückenschmerzen. Hier Problemchen, da Problemchen. Ja. Mhm. Ich bin auch noch ein paar Jährchen älter, warte mal ab.
Oh Gott, ja. Ja, hör mir auf. Und ich habe halt dann mir morgens den Badge geholt, den Ausweis, so, wo ich einen Tippfehler auch drin hatte.
Echt?
Warum? Weil ich, als ich mich da registriert habe, bei Hombach, bei der Tastatur nicht aufs M gekommen bin, sondern aufs Komma. Also stand da jetzt ganz fett drauf, Justin, Ho, Komma, Bach.
Geil.
Yay, wow, super. Jeder, der mich neu kennenlernt, direkt falsch. Und dann, ging's los. Ich kam auch schon relativ früh rein, so ein bisschen wie damals, wie wir es in der Guitar Summit hatten. Du hattest ja bei der Guitar Summit einen anderen Ausweis als ich. Mhm. Ich kam ja direkt rein.
Genau.
Morgens, und du musstest bis 10 warten und so war es dort quasi auch. Artist kam ich direkt rein.
Cool.
Und das war auch cool. Die ersten Stunden, wo die Stände gerade noch so ein bisschen zurechtgemacht wird und wo man auch ein bisschen in Ruhe sich orientieren kann. Ich wollte gerade sagen,
ja, da hast du noch deine Ruhe gehabt ein bisschen.
Das ist halt auch das Ding. Das ist halt schon groß. Das ist schon sehr groß, das Convention Center. Wie
kann man sich das vorstellen? So alte Musikmessezeiten?
Ja, nur noch ein größer.
Noch größer? Wow.
Ja. Und in schlauchiger. Musikmesse ist ja so, du hast den einen großen Platz, den Messeplatz, und hast dann um diesen Platz herum die Hallen. Halle B, Halle C. Du kommst relativ easy von einer Halle zur nächsten Halle. Mhm. Aber NAMM ist deutlich schlauchiger.
Okay.
Das heißt, du fängst immer an einer Halle an und musst dann durch alle Hallen durchlaufen, um zur richtigen Halle zu kommen, wenn du halt dort parkst, wo ich immer geparkt bin, mit meinem Uber, mit dem ich gefahren bin. Und das heißt, es ist ein bisschen schlauchiger.
Okay.
So. Und wenn du mal irgendwie Bock hast von Gitarre zu, ich weiß nicht, Audio, Elektronik zu gehen oder so, dann musst du halt dann doch mehr laufen, weil du halt nicht einfach den Platz überqueren kannst, wie in der Musikmesse, sondern du musst halt den kompletten Schlauch entlang laufen. Genau, aber dann konnte ich mich da erstmal orientieren, habe auch eine Zeit gedauert, bis ich mal die Gitarrenabteilung gefunden habe, so, das erstmal alles so zu checken, wie das hier so aufgebaut ist. Und in der Gitarrenabteilung, ja, natürlich, der erste Stand, zu dem ich gesucht habe, zu dem ich direkt gegangen bin, war
Fender.
Natürlich genau, Fender.
Weil die ja gar nicht da waren.
Gibson. Ja, die waren ja nicht da.
Genau.
Die waren ja nicht da. Fender und Gibson. Kann ich auch gleich noch ein bisschen mehr
ja,
zu
genau,
erzählen.
Mach das mal.
War natürlich Ibanez, weil ja der Daniel war ja auch da und es war noch aus Ibanez Deutschland war auch noch der Gabriel da. Der arbeitet noch bei Meinl und der, ich glaube, Klaus ist sein Name. Das ist einer der großen Chefs. Ja, und dann war von Hoshino, also von den Japanern, denen ja Ibanez gehört, waren ja auch natürlich viele, viele da und unter anderem auch welche, die ich kannte.
Schön.
Mutti ist einer, den ich schon mal kennengelernt hatte. Und Alex ist auch so ein Japaner, den ich schon mal kennengelernt habe. Das heißt, ich bin direkt da hingegangen und habe da direkt auch Leute gehabt, mit denen ich dann auch direkt irgendwie kommunizieren konnte und ein bisschen Zeit verbringen konnte. Und das war cool. Mir direkt schon die Ibanez-Neuheiten angesehen habe. Die haben ja coole Sachen rausgebracht. Können wir direkt mal ein bisschen über Gear sprechen, was wir da bei Ibanez haben.
Absolut.
Neue Andy Timmons Signature.
Schön, habe ich gesehen, eine schwarze, ne? War das?
Genau, die eine Mischung ist aus der AT, oh, ich glaube 300 oder so hieß sie.
Ach, die alte, die der Martin
ja
früher, auch hatte.
Genau, liebe Martin Miller hatte ja früher eine Andy Timmons gehabt, so aus den 2000ern, die so ein bisschen mehr wie eine SA-Serie war, so ein bisschen runder. Und das ist jetzt eine Mischung aus seiner AZ Signature und dieser SA-Serie. So.
Okay.
Ich glaube, der Body ist so aus dieser alten Andy Timmons oder die Inlays
Mahagoni
auch, aber der Hals ist halt, der Hals ist mehr von AZ-mäßig.
Okay.
Interessantes Modell. Ein Blickfang war natürlich die neue Pat Metheny Signature-Gitarre, weil nice. Die den alten Christian, jetzt wollte ich schon Münzner, Christian.
Ach.
Sag mal, bin ich blöd?
Wie heißt er denn jetzt? Verdammt.
Sag mal. Charles Christensen.
Charles
Christensen. Erster elektrischer Gitarrist, großartiger Gitarrist. Geile Soli, die er geschrieben hat. In meiner Unizeit sehr verschlungen. Der hatte den Pickup von dem drin. Das heißt, es ist so ein richtiger Oldschool-Jazz-Pickup, der da drin ist. Das sieht auch optisch sehr geil aus, weil das halt.
Hast du die mal angezockt?
Ja.
Geil.
Als Jazz-Gitarre auch sehr geil. Ja. Ansonsten von den Signatures gibt es noch eine neue Tim Henson. Das ist aber dieselbe, wie sie vorher gab, nur ein anderes
Farbe.
Finish.
Mhm.
Genau, andere Farbe. Und dann manche Neuheiten kannte ich ja schon von der Hausmesse, die ja ein Wochenende vorher war.
Mhm.
Und zwei davon habe ich ja eh schon hier, die RGT, die mit dem durchgehenden Hals, die ich ja sehr mag. Die neue AZ7-Seiter, die ist sehr cool. Die haben ein paar neue RGs auch rausgebracht, die ich auch optisch sehr geil finde, wo ich auch bei einer gesagt habe, Leute,
die will ich haben.
Die müsst ihr holen. Die müsst ihr holen nach Deutschland. So, weil da hingen halt auch ein paar, ich sag mal, exclusive für Amerika. Und dann gab es halt zum Beispiel auch noch die Guthrie Govan AZ genannt, weil es halt 1:1 aussieht wie die alte Shure Guthrie Govan.
Ach.
Ja, vom Finish her. Aber die ist geil. Boah, die habe ich mal angespielt und angetestet. Ich konnte die Finger von der nicht mehr lassen.
Ach, die HSH, ne, glaube ich. Ich meine, hätte ich irgendwas
genau, ja. HSH. Ja. Korrekt.
Geil.
Die war geil. Ich glaube, die will ich auch haben. So viele Gitarren, die man da hat.
Ja.
Und natürlich die Icemans, die sind ja jetzt wieder sehr im Kommen, was ich sehr geil finde, weil ich das Iceman-Form auch sehr, sehr,
aber wird
sehr,
nicht sehr auch, ich meine, ich hätte irgendwas mitbekommen, dass Ibanez jetzt auch noch mal im Laufe der Zeit noch mal wieder, ne?
Genau. Ja, die bringen jetzt im April auch noch mal neue Modelle raus. Die haben, seit letztem Jahr machen die das, glaube ich, so, dass sie das so splitten.
Gut, ja.
Ja. Ja, da war ich dann bei Ibanez mit den Leuten gehalten und bin dann halt so rumgegangen und hab ein paar Leute getroffen, die man noch kannte. Ich kannte, also ein guter Freund von mir war bei Donner. Donner Guitar ist so das Harley Benton aus China. Die machen günstige Sachen in einer ganz okayen Qualität. die Gitarren sind Rotz. Ich habe ein paar von denen angespielt, aber die haben halt so ein paar Multi-Effekt-Dinger. Die sind ganz okay.
Ja gut, ich sag mal, für Einsteiger oder so, ne? Oder für Leute mit wenig Geld.
Vollkommen in Ordnung. Ja. Da hat ein Freund von mir gearbeitet, weil ich war ja im Herbst 2022 hier auf Tour, worüber wir auch mal eine Folge gemacht haben. Und da hat er eine amerikanische Band mitgespielt. Und die kommen halt aus L.A.
Ah,
und der hat bei Donner dann auch noch da gearbeitet auf dem Stand. Den habe ich natürlich dann getroffen und ja, dann erstmal viel rumgelaufen, viele Leute kennengelernt. Ja, und im Prinzip passiert dann da, um das so ein bisschen abzukürzen, weil dann noch ganz schöne andere Dinge danach passiert sind, passiert dann erstmal genauso das wie bei der Musikmesse. Man läuft rum, sagt vielen Menschen Hallo, unterhält sich kurz, testet vielleicht mal ein, zwei Dinge und das war's dann auch wieder.
Es ist vor allem laut, ne?
Es ist sogar laut, weil anders als bei der Guitar Summit, und da habe ich mir gedacht, ach, die Guitar Summit macht das wirklich sehr richtig, ist nix silent. Mhm. Und es gab einen Stand, wo so ein Akustik-Nylon-Stand, also Akustik-Nylon-Gitarren war, und gegenüber davon war eine Firma 12er Boxen.
Wow.
Die natürlich für ihre Demonstrationszwecke die aufreißen mussten. Da dachte ich mir, ja, das war gut organisiert, ne? Sehr gut. Genau da stellen wir diese beiden Stände hin. Gegengesetzter kann es ja kaum sein. Und ja, aber ansonsten auch so von Produkten, die ich da gesehen habe, ich meine, Gitarren habe ich mir schon ein paar angeguckt, aber interessiere ich mich ja nicht für. Bin ich ja happy dort, wo ich bin.
Ja, aber man kann ja trotzdem mal gucken.
Man kann ja dennoch mal checken, was so die Konkurrenz macht, ja. Aber die Produkte, die mir so am meisten gefallen haben, waren, die ich so ein bisschen angetestet habe, weil gerade am letzten Tag habe ich ein bisschen getestet, wo es ein bisschen ruhiger war. Engel, die bringen einen neuen Amp raus, den fand ich ganz nice.
Ach, diese
nice.
Special Edition, glaube ich, ne? Kann
genau,
das sein?
Genau. Das ist so deren Originalding nochmal neu aufgesetzt. Ich habe mal das Quad Cortex ganz gut getestet und das gefällt mir sehr gut und vor allem nach unserem Gespräch mit Nico.
Ja, genau.
Was, glaube ich, auch eine Folge sein wird, die nach dieser Folge rauskommt.
Denke ich.
Egal, wir hatten mit Nico letztens eine Folge aufgenommen vor ein paar Tagen. Da hat er auch über das Quad Cortex gesprochen. Da dachte ich mir noch mehr, ich will das Quad Cortex haben. Das ist schon geil.
Ja, weil du hast halt alles drin, ne? Das ist halt der Vorteil. Du hast ein Gerät, alles drin.
Es klingt halt fett. Es klingt halt schon fett.
Ja.
So. Paar neue Simo Duncan Pickups, die ich ganz geil fand.
Welche?
Von Brandon Ellis.
Ah, okay,
der hat
okay.
Signature-Pickups rausgebracht. Ich habe seine Signature-Gitarre auch gespielt. Das ist eine geile Gitarre.
Ja.
Boah, eine Kelly, also richtig schön 80s Jackson-mäßig.
Geil.
Ich war erstmal voll verwirrt, weil ich war so am Spielen und wollte dann in den vorderen Pickup switchen. Hab den Schalter gesucht und dann gemerkt, oh shit, das ist ja nur ein Pickup drin.
Ja, geil.
Aber das ist ein geiles Gerät. Also auch ein geiler Hals. Hat mir echt sehr gut gefallen. Moore Guitars, also M-O-O-E-R, die kannte ich vorher noch nicht so. Die haben ein paar ganz coole Produkte. Die haben so eine Sache, das ist so quasi das Neural also das Quad Cortex nur in Affordable. Und die haben Intelligent Guitars, das finde ich ganz cool.
Ach, davon habe ich gehört, genau.
Kannst du die Kopfhörer reinstecken und hast in der Gitarre den Sound drin. So, für dich zum selber spielen. Und die Gitarren sind ganz gut.
Okay.
Die Gitarren sind echt nicht schlecht, die sind echt nicht verkehrt. So. Dann war natürlich Aeroband auch am Start, also hier die Plastikgitarren, da gibt's wunderbare Videos vom lieben Six String TV oder auch vom Andy Guitar Geek und auch vom Henning über die Plastikgitarre mit den Plastikseiten für viel zu viel Geld und auch da habe ich auch mal ausgetestet, das ist ganz lustig, obwohl es halt auch echt schlecht funktioniert, die Drumsticks, die haben so Drumsticks, die du nur benutzt, brauchst, um Schlagzeug zu spielen.
Ne? Ja, genau.
Genau, Aerodrums, da haust du dann die Luft und kriegst dann aber den Effekt raus. Und da haben da zwei Leute gespielt zusammen. Und das klang schlechter als jede Schulband, weil das Schlagzeug war halt so voll out of time. Weil der Schlagzeuger, das hast du auch im Gesicht angesehen, der wurde angeheuert, um dafür zu spielen. Und hast im Gesicht von ihm angesehen, ey, es funktioniert alles ja, nicht. Das ist alles
das nicht.
Super.
Das ist so ein Schwachsinn dann, ne? Das, aber gut.
Ey, ja. Nee, und Ernie Ball habe ich ein paar ausgecheckt, so von den neuen John Petrucci's.
Die machen auch sehr geile Jason Gitarren.
Richardson,
ne?
Das ist sehr geil. Ich mag die Kaizen nicht.
Ach so, diese ganz neue. Ja.
Das ist die Mischung, also es ist die Kooperation zwischen Abasi Guitars und Ernie Ball. Die haben halt das Problem, die haben zwar Multiscale Fretboard, aber halt auch ein Vibrato-System. Und durch dieses angewinkelte Vibrato-System, weil das brauchst du ja für das Multiscale, das ist so merkwürdig für die rechte Hand zu spielen, weil du hast halt nicht diesen Fixpunkt wie bei einer Brücke, wo du dann parallel mit runtergehen kannst, sondern Mal setzt du auf zum Muten, bist aber nicht an der Brücke. Das heißt, du gehst ein Stück zurück. Mhm. Und dann, wenn du auf die höheren Seiten gehst, bist du viel zu weit hinten, weil ja das Vibrato-System oder die Brücke ja angewinkelt ist.
Und so ja, okay, das
ist
natürlich.
Ganz, 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 ganz merkwürdiges Teil. Das hat sich merkwürdig angefühlt. Aber nö, ja, so die Sachen halt rumprobiert, ausprobiert. Eine Sigi Braun-Gitarre habe ich gespielt.
Ach, der Sigi war auch da natürlich.
Von einem Freund von mir. Sigi war als Stand da, aber nicht Sigi als Person selber. So, Sigi hat da einen amerikanischen Vertrieb mittlerweile und der war als Stand da. So, dann bin ich auch generell mal die Tage ein bisschen rumgeschlendert, habe mir auch die anderen Sachen angeschaut, die ganzen Posaunen, Trompeten, Saxophon. Ja, weil Amerika hat ja eine große Tradition auch in Marching Bands und das hast du da auch gesehen. Zum einen hatte die US Army auch einen eigenen Stand da gehabt.
Hast du dich recht beworben?
Genau, direkt reingeschrieben.
Als Deutscher direkt reiner in die Army.
Und da merkst du schon in dieser Marching Band Tradition, da hast du ganz viele Snares genau für diese Bands und eben die ganzen Bläser und der ganze Kram. Da merkst du schon, da ist eine große Tradition dahinter auch. Der merkwürdigste Stand, den ich aber je gesehen habe, und ich wusste nicht, dass es das existiert, und das war super, super interessant, war der Deutschlandstand.
Deutschlandstand?
Wir Deutschen haben einen Stand auf jeder Messe, die es wohl gibt. Und zwar gibt es wohl einen Verein, der wohl auf jeder internationalen Messe, also auch gar nicht Musikmesse, sondern halt auch quasi Automesse, Gamingmesse, alle Messe, sich dort einen Stand mietet, wo dann deutsche Firmen sich einen Bereich von auch mieten können, um günstiger, denke ich mal, oder subventioniert an Stände ranzukommen. Also die mieten sich einen Bereich, der ist auch nicht klein, so. 4, 5 Firmen waren da auch dann vertreten, also so Höfner und so Geschichten, solche Geschichten. Und ich glaube, es ist dann für so eine Firma günstiger, sich dort zu, ich sag mal, einen Stand zu mieten, weil das halt eben, glaube ich, subventioniert ist oder unterstützt ist.
Okay,
so. Aber das war schon sehr interessant, als ich dann da entlang gelaufen bin. Also gedacht, hä?
Was ist das?
Warum steht hier fett Deutschland? Die Deutschlandflagge. Und ich habe gehört, letztes Jahr, ich habe es nicht gesehen, aber letztes Jahr hing da wohl auch ein riesiges Bild von Olaf Scholz.
Nein. Das ja, das geht ja noch. Ich hätte schon jemand anderen erwartet jetzt gerade.
Nein, um Gottes Willen. Aber hier, die angeblich tun sie wohl auf diesen Ständen halt immer von dem jeweiligen Bundeskanzler dann so ein Bild hinhängen. Also früher dann Merkel und alle anderen halt. Aber das war kurios. Da dachte ich mir auch,
krass, will man gar nicht,
wo bin ich denn
rechnet man dann überhaupt nicht mit.
Ja, weil ich bin daran vorbeigelaufen und höre dann Leute Deutsch reden und denke mir, ach cool, hier sprechen auch Leute Deutsch. Drehe mich um und sehe dann diesen fetten Germany-Stand, den deutschen Stand. Wer seid ihr denn? Was macht ihr denn hier? So, hallo? Ja. Das war sehr interessant. Da war ich gerade auf dem Weg zu Jordan Rudess, den habe ich dann natürlich auch getroffen. Cool. Mr. Petrucci, um das vorwegzunehmen, habe ich nicht getroffen. Oh. Gab keine Möglichkeit, wie ich den irgendwie privat treffen konnte. Shit. Und ich hatte keinen Bock, mich 1,5 Stunden für ein Foto anzustellen, weil ich mir denke, der Typ sollte sich 1,5 Stunden bei mir anstellen, um ein Foto zu bekommen. Mit der Einstellung muss man da rangehen, genau. Jordan habe ich getroffen, mich lang mit dem gequatscht.
Cool.
Das Spannende eigentlich.
Aber das war Mike Portnoy gesehen.
Genau, da wollte ich gerade so ein bisschen drauf hinaus, was so danach passiert ist. Die Abendveranstaltung. Mhm. Also ich war donnerstags und Samstag war ich abends in Hollywood unterwegs. Das war ganz cool, mal Hollywood sich anzuschauen, auch wenn das wirklich kleiner ist als gedacht. Und Freitagabends war die große Tama 50th Anniversary Party. Weil Tama, das sind ja die Schlagzeughersteller, die auch Hoshino ist deren Mutterfirma, sag ich mal. Hoshino ist eine große japanische Firma, ein Familienbetrieb, denen gehört Ibanez und Tama. So. Und die hatten jetzt 50-jähriges Jubiläum gehabt mit Tama, mit der Schlagzeugmarke. Und das war ein sehr, sehr cooles Event. Zum einen hat dann als erstes dort geredet und gesprochen Mr. Hoshino himself, also der große Chef,
Präsident.
Dem Ibanez, Mr. Präsident, Mr. Sensei, dem Ibanez und alles gehört. Ich glaube, der ist jetzt fast in seinen 90ern. Wow. Weil das ist super spannend. Wir müssen aber mit Daniel unbedingt mal eine Folge auch drüber machen. Diese ganze Firmengeschichte von Ibanez, dass das alles ein Familienbetrieb ist, dass das nicht, dass die nicht auf dem Aktienmarkt sind, sondern dass das alles sehr intern ist und du auch nur, wenn du Familienmitglied bist, in höhere Rangpositionen kommst und so weiter und so fort. Also das ist schon oldschool, aber sehr, sehr spannend von der Tradition und auch so die Verbindung zwischen Hoshino und dann Ibanez USA und Ibanez hier in Europa und so, das ist schon, weil mein Meinl macht das jetzt auch seit den 70ern mit Ibanez und so und hat da eine ewige lange Freundschaft und das ist super spannend. Wir müssen dann
unbedingt eine Folge drüber machen. Das sollten wir tun.
Und genau, der hat dann gesprochen und dann gab es halt, das war eine Schlagzeugerveranstaltung, also es haben viele Schlagzeuger gespielt. Und coole Leute. Annika Nillis war da, ist ja auch eine deutsche Schlagzeugerin. Mhm. Die hat so ein Schlagzeugduell mit einem anderen Schlagzeuger gehabt, dessen Namen ich vergessen habe. Simon Phillips war da. Mhm. Es war, glaube ich, geplant, dass eigentlich Steve Lukather spielen soll, aber der musste kurzfristig absagen. Und deswegen war Simon Phillips mit seiner Protokollband
da. Oh, da war doch Andy Timmons auch dabei, oder?
Nee, der spielt da wohl nicht mehr, glaube ich.
Aber eine Zeit lang hat er da immer gespielt.
Oder es war Simon Phillip Band und das ist nochmal was anderes als Protokoll. Müsste ich mal nachgucken. Es war ein junger Gitarrist, der da gespielt hat, aber der hat geil gespielt.
Okay.
Er hat richtig geilen Fusion auch gespielt. Und ja, und auf der Party habe ich dann zuerst, da war ich zweimal dann ganz schön starstruck, da habe ich erst Dirk Verbeuren getroffen, das ist der Schlagzeuger von Megadeth. Und der hat halt gerade mit einer Ecke gestanden mit einer Person und ich komme aus dem Klo raus und sehe den und denke so, oh Dirk, weil man sieht dann doch einige Leute auf der NAMM-Messe, die man so kennt, aber da ist man mittlerweile so, ja, okay, cool, aber da war ich dann wirklich so, oh, Dirk, oh, can I have a photo with you? Und dann habe ich sogar mich noch mit dem gut unterhalten, habe über Megalife erzählt, habe erzählt, dass sich unser Schlagzeuger immer über ihn aufregt, weil er so schwierige Filz spielt. so Geschichten. Und das war ganz cool. Ja, und dann war halt auch Mike Portnoy da. Der hat auch kurz auf der Veranstaltung auf der Bühne gesprochen und ist dann rausgegangen. Und ich habe ihn dann draußen zuerst im Foyer gesehen. Da war er aber dann aber umzingelt von Bodyguards quasi. Okay. Da wollte ich dann auch jetzt nicht so dahin. So, und dann aber als diese Veranstaltung vorbei war, so, wir haben dann noch gut Bierchen getrunken mit den Hoshino-Leuten und noch lang gequatscht und super Essen gehabt und es war echt eine coole Veranstaltung. Als die dann vorbei war, stand er dann draußen, hat mit Leuten gesprochen und war dann gerade am Gehen und da habe ich dann noch schnell mir mein
Foto
ergattert mit ihm.
Cool. Hast du mit ihm auch ein bisschen gequatscht oder war dann?
Nee, das war wirklich nur das Foto, leider. Ja, das war wirklich nur das Foto. Und man hat auch sichtlich gemerkt, ich war auch der Letzte, den er zugelassen hat, Fotos mitzumachen, gefühlt. Weil er eigentlich schon wirklich im Gehen war. Aber das war eine coole Veranstaltung. Zum einen kam da halt auch nicht jeder rein. So, da wurden halt nur auch als von den Firmen geladene Gäste reingegangen. Und das war ganz cool. Da gab es dann auch so eine richtige Kontrolle und eine Schlange und man musste halt auch Ausweis und so sich zeigen. Und da stand die ganze Zeit Andy Timmons immer vor mir. Und ich meine, das war eine relativ lange Rollstuhlfahrt. Und ich guck so und sage, das ist doch Andy Timmons da direkt vor mir. Ich kann Andy Timmons gerade am Arsch riechen. Oh mein Gott.
Geil. Hast du mit dem auch gequatscht oder eher nicht?
Nee, ja auch nicht. Auch wenig Kontakt mit Andy Timmons gehabt. Kurz gesprochen. Kurz vorgestellt bekommen, aber ansonsten nicht weiter mit ihm gequatscht. George Benson habe ich kurz gesprochen.
Nice.
Das war ganz cool. Der war auch da, der hat auch seine neue Signature. Ne, er hat eine neue Signature. Ich glaube, der hat auch eine neue Signature präsentiert. Da habe ich ihm kurz erzählt, dass Metal-Gitarre viel toller ist als Jazz-Gitarre. er sollte mal lieber seinen Speed-Picking üben hier. Ja. Nee, ich meine, der Typ ist jetzt auch schon, ich glaube, in seinen 80ern. Klar. So, also.
Der kann auch schon ordentlich rennen.
Ey, du, auf alle Fälle, George Benson. Hammer-Typ, ja. Nee, und dann, genau, das war so die Abendveranstaltung, da habe ich mal fast Mr. Hoshino himself auch noch umgerampelt, weil der so klein ist und dachte mir dann innerlich so, scheiße, ich kriege jetzt von den Japanern, ich muss jetzt Harakiri machen, weil ich die Ehre von Ibanez verschmutzt habe. Ja, ich meine, das war so im Groben zusammengefasst. Eigentlich kann man das so sagen. So ist die NAMM. So.
Ja, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Es
ne?
gibt Abendsveranstaltungen. Es ist eine riesige Musikmesse. Ich glaube, es lohnt sich vor allem, also ich würde sagen, es lohnt sich nicht, für jemanden hinzugehen, der rein für Gier da ist. Da würde ich sagen, Leute, dann geht auf die Guitar Summit. Das ist deutlich angenehmer. Es lohnt sich für die Leute. um zu networken und zu connecten. Das war ja auch mein Ziel dahinter, weil da hast du halt nämlich all die Leute, die man sonst aus YouTube oder Instagram kennt, die laufen da halt rum. So, und ich habe ja auch viele Leute mittlerweile, die ich, mit denen ich näheren Kontakt habe aus der Szene und die halt mal in Persona kennenzulernen. Das ist halt
immer was
auch
anderes.
Einfach fürs Netzwerken ja. Ist das halt einfach Gold wert. So. Deswegen habe ich mir gedacht, es war arschteuer insgesamt alles. Mhm. Das scheiß Essen ist dort scheiß teuer.
Das kann ich mir vorstellen. Aber auch nur die gesunden, jeden Tag hatte, nur die gesunden teuer. Sachen sind teuer, ne?
Ja, alles
andere ist wieder günstiger.
Also es ist alles sehr, sehr teuer, aber es hat sich auf alle Fälle für mich gelohnt. Ich denke mal, nächstes Jahr will ich da definitiv auch wieder hin. Was ich nächstes Jahr anders machen würde, wäre mir entweder einen Mietwagen holen, weil ich musste halt jeden Tag Uber fahren und das waren halt schon 40 bis 60 wow. Euro, die ich da jeden Tag oder Dollar, die ich da jeden Tag einfach für Fahrten investiert habe. Im Auto bist du da ein bisschen, glaube ich, flexibler. Mm. Oder ich suche mir halt generell ein Hotel ein bisschen näher. Ich gehe direkt ins Hilton.
Genau.
Ich gehe gleich hin, buche mir direkt das Hilton. So. der große Star, der NEM, würde ich sagen, ist ein Gitarrist, der ist aktuell sehr gehypt wird, Matteo Mancuso.
Ah ja, okay.
Da hast du richtig gesehen, wenn der gespielt hat, war eine riesige Menschenmasse um ihn herum. Also der war echt, der ist der absolute Hype-Star aktuell. Auch zu Recht.
Ja, zu Recht. Tierisch, ja.
Mega zu Recht. Tierischer Gitarrist, bin ich aktuell auch großer Fan. Hab mir mal ein paar Licks auch mal von ihm angeschaut und sind natürlich nicht mit der rechten Hand, wie er das spielt. Aber auch das ist halt das Geile an ihm. Es ist
was anderes auch mal.
Die rechte Hand ist zwar ein Gimmick, aber es tut sich nicht, seine musikalische Identifikation kommt nicht allein daher. Er spielt halt dennoch geile, interessante Licks und geile, interessante Motive. Also auch wenn der alles mit Pick spielen würde, würde das dennoch geil sein, weil er halt auch inhaltlich geilen Kram spielt.
Absolut. So. Und vorhin ist er auch noch super jung, ne?
Ja, der ist auch Anfang 20, krass, ja. Irgendwie sowas, ja. Matteo Asato war auch viel da. So, habe ich auch viel gesehen.
Warst du auch mal beim Thomas am Stand? Oder?
Genau, beim Thomas am Stand war ich auch mal. Cool. Genau, da hat er auch da sein MX gehabt und hat auch erzählt, dass er den ja auch bald live benutzt. Und das ist dann auch so für ihn der Test, okay, wenn das funktioniert, dann weiß er, das Ding kann raus. Habe mir gerade eben noch einen Livestream mit ihm angeschaut, weil der ist ja noch schön im Urlaub. Der hat gemeint, das macht er immer bei NAMM, so dass er sich danach noch eine Woche frei nimmt. Und irgendwie nochmal in die Karibik fliegt oder so, bevor er wieder ins kalte Deutschland muss. Und ja, am spannendsten aber von dem ganzen Trip, und da will ich jetzt noch gegen Ende zu kommen, war tatsächlich aber auch unser Besuch bei LA Custom.
Oh, nice.
LA Custom Ibanez LA Custom, genau. Das ist der Ibanez Shop oder die Ibanez Firma Fabrik in Amerika. Und das ist der Geburtsort von Des Jam, von all den Signature-Gitarren, von all diesen legendären Gitarren, die man jetzt so oft schon gesehen hat in Magazinen etc. Nicht 100% der Geburtsort, weil die mal den Ort auch gewechselt haben, aber dort in dem Bereich ist das alles entstanden.
Geil.
Und das war schon eine coole Führung. Also dann hast du da an den Wänden, hast du dann die Gitarre, die Joe Satriani benutzt hat, ich glaube, wie heißt denn die Exorcist, glaube ich, war es.
Die Extremist.
Die Extremist.
Exorcist ist auch geil.
Die Exorcist.
Geil.
Geil. Die Platte eingespielt hat. Eine Gitarre, mit der Steve Vai auch die Passion and Warfare mitgespielt hat und so Geschichten. Da hast du halt echt alles gesehen, so die Hälse, die dann an der Wand hängen haben die haben da ganz viele dann das quasi wie so Blueprints, die sie dann benutzen, um an neuen Signatures zu arbeiten. Es war cool, mal diese ganzen verschiedenen Hälse in der Hand zu halten und mal ein bisschen zu checken, okay, wo ist der Unterschied zwischen einem Jam-Hals und einem RG-Hals und einem Joe Satriani-Hals und einem Paul Gilbert-Hals und so. Wie sie das lackieren, wie sie die ganzen Bodies herstellen. Das machen sie, die ganzen Bodies stellen sie zum Beispiel mit einem alten Windows 98 Rechner her. Das ist sehr super lustig. Ja, so richtig. Da liegt da in der Ecke, steht da so ein Röhrenamp so ein Röhrenmonitor, weißt du noch, so ein ganz altes Ding, mit Floppy Drive und allem drum und dran. Und da denkst du, geil, okay, hier werden die Gitarren von morgen hergestellt. Okay, super. Never change a running system.
Ist so. Und hast du dir direkt auch eine bestellt?
Genau, ja, da kommen wir, glaube ich, leider nicht so schwer dran. Die Möglichkeit gibt es schon. Mhm. So, und das ist halt auch eine Frage natürlich des Geldes. Und auch dann, weil zum Beispiel, ja, jetzt muss ich ein bisschen überlegen, ob ich das erzählen darf.
Ja, lass es lieber, wenn du, wenn du.
Lass es mich umschreiben. Es war auch ein weiterer deutscher Künstler mit dabei, der eine LA Custom Gitarre bekommt. Keine Signature, die jetzt auf Run geht oder so, aber eine LA Custom bekommt. So. Das wird, glaube ich, mehr will ich da jetzt gar nicht sagen. Also es ist für uns Deutschen schon möglich, auch ein LA Custom zu bekommen. So. Und die Jungs, die beiden, die uns da betreut haben, der Mike und der Tyler, das sind auch zwei, die man immer viel sieht in Videos, die sehr präsent sind. Die waren sehr, sehr cool. Mhm. Und die arbeiten halt eben mit den großen Leuten zusammen. Das sind die, die mit Steve Vai halt dann zusammenarbeiten und mit Joe Satriani und mit all den Leuten. Cool. Wir haben den ersten Hybria, wir haben das erste, wie heißt
Hydra,
es? Hydra-Modell gesehen, genau.
Abgefahrenes Teil, ne? Bestimmt.
Abgefahrenes Teil, auf alle Fälle. Die neue Gitarre von Steve Vai, die nicht in Serie geht, weil es eine Gitarre mit vier Hälsen ist und halb fretless ein Hals, der andere Hals ist Basshals, dann sein Gitarrenhals und noch die Harfe dran und
krank.
Mega, mega abgefahrenes Ding. Das war super interessant, was der Mike da erzählt hat, weil die voll aufgeregt waren, als sie so ihm das erste Mal gezeigt haben. Wie findet er das? Das Ding ist seit fast 10 Jahren in Design, also in Arbeit. So, es hat lang gedauert, bis das rauskam oder bis das wirklich final fertig war. Und dann hat er erzählt, hatten die das finale Produkt halt gehabt und es stand dann halt echt erstmal ein halbes Jahr bei Steve Vai in der Ecke. Ja. Weil Steve Vai Angst davor hatte, weil Steve Vai gesagt hat, was habe ich getan, whatever done, weil er sich gedacht hat, er muss halt dieses Teil jetzt auch benutzen, nicht als Gimmick, sondern er muss halt damit Musik schreiben. Ja. So. Und das hat ihn so aus der Comfortzone geholt, vom kreativen Flow her, dass er da echt erstmal eine lange Blockade hatte, mit zu arbeiten. Krass. Und dann war der Mike dabei, als der Mike war der Erste, der so die ersten Ideen für den Song, der dann auch aus entstanden ist, gehört hatte beim Steve. Und als solche Hintergrundgeschichten, mega spannend. Geil. So, das war schon alles cool. Wir haben Gitarren gesehen, die der Andy, der Gitarre-Geek, war auch mit dabei und dann hieß es immer so, Andy, jetzt musst du mal aufhören zu filmen, weil das ist jetzt Secret. Das war ganz cool, mal so ein paar Gitarrenmodelle zu sehen, die jetzt dann bald kommen werden. Und ja, halt mal da bei diesem Prozess mit dabei sein zu können. Das war echt
geil.
Ja. Das war wirklich eine geile Erfahrung. Mir tat zwar die Füße so weh und ich habe mich so vollgefressen mit Painkillers an dem Tag. Aber es war dennoch super, super cool dort bei dem LA Custom Shop. Also das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil da so viel Geschichte drin steckt und halt eben, ja, man denkt, krass, okay, hier werden die Gitarren gebaut, die wir alle
ganz gerne. Ja, kriegt man auch einen ganz anderen Blickwinkel, so, ne? Auf die ganze, die ganzen Geschichten.
Ja. Ja, genau, der ganze Hintergrund, wie das alles so zusammengebaut wird, wie das lackiert wird, wie, was es da für coole Farben gibt. Also eine Sache, da habe ich auch ein Foto von gemacht, das war auch okay. Jetzt ist halt ein Body zum Beispiel von der Pia, der im UV-Licht nochmal ganz andere Farben hat. Nicht im Vorlicht, sorry, was laber ich? Im Dunkeln,
Wenn es
dunkel ist, dann so leuchtet und so Geschichten.
Krank.
Solche Geschichten halt. Super cool. Oder auch so die ersten Modelle zu sehen. Die erste Xyphos, die gemacht worden ist. Einer der ersten RGs, die für so ein Event kreiert worden ist. Für so ein 100 Jahre Hoshino-Event und so Geschichten. Und die dann später in Serie gegangen ist und all solche Sachen. Das war schon geil. Super spannend, die Geschichte, die da ist. Ja,
hat sich cool. Auf jeden Fall gelohnt, ne? Der Trip.
Das hat sich auf alle Fälle echt gelohnt. Also das war wirklich sehr spannend.
Ja. Und danach warst du bestimmt erstmal völlig hinüber, oder?
Ja, genau. Den Dienstag habe ich einen halben Tag nur im Hotel gechillt, weil es echt nicht anders ging. Abends waren wir dann noch essen mit dem Daniel und mit dem Andy. Und dann mittwochs.
Hast du denn die Gitarre mitgehabt? Nee, ne?
Ja,
ja, wollte ich gerade sagen, das wäre ja riesen.
Ich meine, das war ja so schon stressig genug für mich. Und dann noch eine Gitarre mitnehmen. Naja. Meine Fresse. Es gab einen Moment, wo ich mir gewünscht hätte, boah, ich bin jetzt hier im Hotel, ich habe gerade echt Bock, Gitarre zu spielen, weil du kommst halt nichtsdestotrotz nicht
aber Pausen viel zum Gitarre spielen.
ja, vor allem, weil man dann halt nochmal wieder richtig Bock bekommt. Also ich kam heim und hatte so Bock auf Gitarre spielen und Gitarre üben, weil ich meine, das war halt auch da musikalisch sehr inspirierend, weil du siehst halt dann doch ganz viele Gitarristen und denkst dir auch ganz viel so, oh geil, das könnte ich auch mal auschecken oder das kann ich mir auch angucken oder wie der das gemacht hat, das muss ich mal auschecken. Also das war auf alle Fälle schon ein mega inspirierendes Wochenende. Und auch, dass man auch auf internationaler Ebene angesprochen und erkannt wird.
Das ist natürlich etwas, mega,
was einem persönlich immer freut. Da gab es einen Moment, das stimmt, sollte ich noch erzählen. Ja, gab es einen Moment, wo ich mir dachte, perfektes Timing. Es hat zwar letzten Endes nicht geklappt, aber perfektes Timing. Der Freund von mir, der auch bei Donner arbeitet, an dem Stand, der liebe Eric, der arbeitet auch für ein Tonstudio, weil der muss gerade aktuell viel als Musiker arbeiten, damit er sein Visum bekommt. Diese Visumskacke in Amerika ist der größte Shit.
Okay.
Er hat am GIT studiert, ist Mexikaner eigentlich, hat sich danach Band und Freunde aufgebaut in L.A., will da bleiben. Er hat sein Arbeitsvisum beantragt für Musiker und dann darfst du auch nur als Musiker arbeiten. Dann darfst du nicht irgendwie mal notfalls bei McDonald's irgendwelche Burger braten oder so. Nein, du musst als Musiker arbeiten. Deswegen macht er gerade jeden Job, den es irgendwie gibt. Der arbeitet halt gerade so als Hiwi auch in einem Studio, in einem relativ bekannten Tonstudio, wo viele Popkünstler sind, wo Mike Mangini öfters spielt, wo also in L.A., mitten in L.A. drin, mitten in Hollywood drin, relativ bekanntes Studio. Und ich habe mit Eric draußen gesessen, außerhalb von der Nähe an so einem Brunnen, weil Wetter war geil, das muss man echt lassen, also es war halt schön angenehme, keine Ahnung, 18 Grad bis 20 Grad. Ich habe gehört, im Sommer soll das zwar die Hölle sein dort, aber so Anfang des Jahres, das ist schon echt angenehm. Wir haben draußen gechillt, haben was gegessen und dann kamen der Manager und noch so zwei andere Leute vorbei von diesem Studio und haben Eric gegrüßt, so hey, grüß dich, wie geht's dir, alles klar, und Eric hat mich vorgestellt, hey, das ist der Justin aus Deutschland, auch Instagrammer und YouTuber, und die so ein bisschen so, ja, okay, been there, done that, noch ein YouTuber, alles klar. Und in dem Moment läuft ein Typ an mir vorbei, guckt mich an und meint so, hey, dude, I'm watching all your videos, I love your stuff. Und dann hast du wirklich in den Augen von diesem Manager, Besitzer von dem Tonstudio gesehen, so, oh,
there we can make some money.
Du bist also doch interessant. Eigentlich hat nämlich eingeladen, auch dann mal in dem Studio vorbeizukommen an dem Dienstag. Aber glücklicherweise, weil meine Füße so am Arsch waren, hat das nicht geklappt, weil die einen spontanen Studio-Session hatten. Aber das war so ein Moment, so perfektes Timing. Dachte mir dann danach, okay, ab sofort. Also wer da Lust hat, hier von unseren Let's Talk Gitarre zu hören, ich suche Personal, ich suche jemanden, der auf solchen Veranstaltungen mir immer heimlich folgt und schaut, wenn ich mit Menschen am Unterhalten, am Reden bin, dass die dann immer ankommen und sagen, hey, aren't you Justin Hombach from Let's Talk Guitar? I know you. I listen to your podcast all day, even if I can't speak English, German, whatever.
Geil. Genau. Also, alle Bewerbungen werden angenommen.
Genau. Ich bezahle in Form von Gitarrenstunden.
Oder Energy Drinks.
Oder Energy Drinks, genau. Alrighty. Alright. Ja, das war Nam. Ja,
sehr geil. Sehr interessant.
Ja. Also man kann Nam, wie gesagt, zusammenfassen, es ist eine riesige, große Musikmesse. Ich wollte es auch anfangs erstmal nicht ganz checken, aber es sind andere Dinge, die Nam interessant machen und die für mich auch wieder Beweggründe sind, nächstes Jahr nochmal hinzufahren, nämlich die Leute, die Menschen dort
wieder. Ja, vor allen Dingen siehst du die dann ja ein zweites Mal und das ist ja nochmal wieder anders. Hat man eine andere Verbindung. Ne?
Genau, genau. In dem Jahr ist dann nochmal vielleicht was passiert, so, dass die einem noch mehr gefolgt sind und so Geschichten. Also für Leute, die in dem Bereich aktiv sind, auf alle Fälle lohnenswert.
Nice.
So. Aber ansonsten kann man aber für die Gitarre damit gehen. Da findet man uns auch beide.
Richtig.
So, okay, Nam. So, jetzt Nam, bin ich bereit fürs Nam-Quiz. Also, wann war die allererste Nam? Die war 1902 und hieß damals noch NAPTA.
NAPTA?
Ja, für National Association, das weiß ich, glaube ich, sogar auswendig. National Association Piano Delivery irgendwas.
Das ist schon NAPTA.
Weil das damals viel um Piano, also um Klavierhersteller ging. Und dann in Mitte der 20er fing das an, Nam zu werden. Ich habe sogar noch ein Bild entdeckt, als jeder, der meinen Newsletter bekommt, der hat das vielleicht schon gesehen, ein Bild entdeckt von einer der ersten Nams. Das sah schon sehr lustig aus. 1904. Über 100 Jahre her. Krass, krass. So, ja, das war's mit der Nam, ne?
Genau, dann.
Nam-Tracks habe ich keinen bekommen.
Sei froh.
Das war ganz gut. Und ja, fühle mich fit und gesund. Und ja,
und das war's. Es geht weiter.
Genau, genau. Also, und für euch, liebe Zuhörer da draußen, ein kurzer Einblick in die Nam. Wie gesagt, wenn ihr ein bisschen mehr auch visuellen Einblick sehen wollt, schaut euch mal den Vlog vom lieben Kalen an, Six String TV 2. Und ansonsten, klar, reicht natürlich auch hier, das in Podcast-Form, Nam Experience in ASMR-Form. Yes. Okay, Gut, hast du noch Fragen, Fabian? Okay. Dann beende ich mein Namolog, mein Monolog, mein Namogramm und bedanken wir uns ganz herzlich für jeden Zuhörer und jeden Supporter hier von Let's Talk Guitar. Schaut doch mal vorbei bei iTunes oder Spotify und gebt dort gerne 5 Sterne und ein kleines Review. Wir freuen uns über jeden netten Kommentar, jedes nette Wort und wir sehen uns in der nächsten Folge bald wieder. Und dann, genau, danke dir Fabian fürs Ausquetschen über die Namen und fürs eifrige Zuhören von meinen Abenteuereskapaden in drüben auf dem anderen Seite des Ozeans. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Üben. Bis dann. Ciao, ciao.